Herzlich willkommen bei Zukunft zum Zuhören. In diesem Jahr stehen einige Landtagswahlen an. Los geht's am 8. März mit Bayern und Baden-Württemberg. Einige andere Landes- oder Bundesländer folgen. Und wir wollen in diesem Zusammenhang heute weniger jetzt auf Parteien schauen, sondern auf eine Gruppe, die dabei besonders im Fokus steht, nämlich die jungen Menschen. Wie blickt die junge Generation aktuell auf Politik, Beteiligung, Zukunft und noch viel mehr? Ich sag schon mal Hallo Eike.
Hallo Veria, grüß dich.
Eike und ich, wir als die zwei Hochbetagten, haben uns natürlich heute die passende Verstärkung hier mit an Bord geholt. Herzlich willkommen, Elisabeth Schilly. Hallo.
Hallo.
Natürlich habe ich mich über dich schlau gemacht. Du studierst Politikwissenschaft und Geschichte an der Uni Freiburg und bist im Kreisverband Ortenau bei den Grünen auch aktiv, warst schon immer Teil von unterschiedlichsten Interessenvertretungen, auch als Schülersprecherin, soweit ich weiß. Und schön, dass sie, du, ist es du in Ordnung, frage ich gleich mal.
Sehr, sehr gerne.
Ja, super. Ja, schön, dass du heute da bist. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Ja, diese junge Generation und das Lebensgefühl, da hört man ja immer sehr, sehr viel. Wie würdest denn du so dein aktuelles soziales Umfeld, du bist ja viel mit Gleichaltrigen zugange und stehst für uns, für die junge Generation, wie würdest du es beschreiben gerade?
Ja, ich glaube, am Ende ist immer ein sehr ambivalentes Gefühl. Ich gehöre der jungen Generation an. Ich glaube, am Ende so 100% für alle kann man nie sprechen. Aber ich glaube, was ich schon so immer wieder mitbekomme, auch in meinem eigenen Freundeskreis oder bei KommilitonInnen, schon so dieses Pendeln zwischen, es gibt irgendwie so viele Sachen, die schief laufen und irgendwie auch Sachen, die uns schockieren. Man hat das Gefühl, es kommt immer so der nächste Knaller und alles wird so eine halbe Satire-Show. Also irgendwie plötzlich kommt Donald Trump und dann kommen die Epstein-Files und alles rutscht nach rechts und es gibt so diese wahnsinnig große Bedrohungslage, wie wir die uns nie ausgemalt hätten. Und auf der anderen Seite versucht man ja trotzdem einfach so in seinen 20ern zu leben und geht vielleicht am Wochenende mal raus und versucht irgendwie das Beste zu machen aus dem Studium. Manchmal fühlt sich das so ganz bizarr an, so zu versuchen, so seine eigene kleine Welt zu leben und sich nicht so einschüchtern zu lassen von allem, was so drumherum passiert.
Oh, das war schon so wertvoll, was du gesagt hast, weil das zahlt auch so auf die Fragen ein, die ich mitgebracht habe für mich im Vorfeld. So, wächst ihr eigentlich eher mit Zukunftsplänen auf oder sind es eher so die Zukunftsfragen, die ihr habt?
Ja, ich glaube, das eine funktioniert gar nicht ohne das andere. Also ich glaube, man muss schon selber Zukunftspläne machen, weil es einen ja auch irgendwie interessiert, so drüber, also über die eigene Zukunft nachzudenken. Und manchmal muss ja auch Entscheidungen treffen, irgendwie in welche Berufsrichtung möchte ich zum Beispiel gehen oder manchmal ein Studium. Genau, deshalb, ich glaube, so, das gibt auch irgendwo Sicherheit, über die eigene Zukunft nachzudenken. Oder beziehungsweise, ich glaube, man kann es nicht komplett ausblenden. Aber natürlich winden sich so ein bisschen so diese Zukunftspläne halt um diese Zukunftsfragen drumherum. Also so ein Beispiel, was mir jetzt immer wieder im eigenen Freundeskreis auch begegnet oder was auch eine Freundin zu mir gesagt hat, dass so beiläufig fällt, ja, eigentlich kann man ja gar keine Kinder so in diese Welt setzen. Also wenn es so um Themen gibt wie Familienplanung, ist das, glaube ich, schon bei vielen jungen Menschen immer so im Hintergrund so diese Frage, aber so in welcher Welt würden meine Kinder zum Beispiel aufwachsen? Und ich glaube, das ist jetzt so ein ganz großer Teil von Zukunftsplanung, aber ich glaube, so auch kleinere individuelle Entscheidungen sind einfach auch davon beeinflusst, dass die Zukunft so gefühlt ein bisschen unsicherer geworden
ist. Ich glaube, Eike, du bist heute auch viel in der Reflexionsphase, weil du bist ja Vater von zwei Kindern. Was passiert bei dir gerade im Kopf?
Wenn ich das höre, da höre ich tatsächlich meine beiden Kinder, die jetzt keine Kinder mehr sind, sondern Erwachsene sind, junge Erwachsene, und die haben die letzten 10 Jahre, auch seit wir unseren Studiengang machen, seit 2016 Future Management, haben die letzten 10 Jahre tatsächlich mit sehr vielen Ängsten zu leben gehabt, die in meiner Jugend überhaupt nicht auf der Tagesordnung standen. Und ich denke noch daran, dass meine Tochter, als sie 17 war, Es war dann 2018, ist sie mit Freundinnen aus den USA nach Paris gefahren, es waren 41 Grad und ich habe sie sozusagen verabschiedet und saß danach am Schreibtisch und musste Rollladen runtermachen, dass ich noch weiter arbeiten konnte, weil es war einfach unglaublich heiß und die sind dann nach Paris gefahren, haben ihre Bilder uns geschickt, wo sie mit den Rollern an der Seine entlang fahren und sie haben das bei 40 Grad, also wirklich unfassbar alles. Und wir hatten das auch im Studiengang, haben wir auch viele Leute gehabt, wo schon klar war, also der Studiengang hieß früher Zukunftstrends und nachhaltiges Management und da ging es natürlich auch um solche Megatrends wie Klimawandel und erneuerbare Energien, vor allen Dingen aber auch um die Klimabedrohung und Klimaangst und das haben wir ja mittlerweile auch in unser Studienangebot aufgenommen, also wie man damit umgeht und dass das ein psychologisches Thema ist. Es war aber am Anfang nicht so und wir hatten am Anfang wirklich Leute, junge Leute, die aber alle schon ein erstes Studium hinter sich hatten in der Regel, die aber trotzdem massive Ängste gerade bezüglich Klimawandel hatten.
Du bist sehr stark gerade ja eigentlich bei den globalen Problemen, auch mit deinen jungen Heranwachsenden, nicht Kinder, habe ich für mich mitgenommen. Heißt du eigentlich Elisabeth oder du hast so bestimmt einen Spitznamen?
Ja, Ellie tatsächlich.
Ellie, dann sage ich ab jetzt Ellie, wenn es für dich in Ordnung ist. Ellie, da habe ich so im Kopf auch, was du gesagt hast. Du hast sehr von deiner Familie und deinem engen sozialen Umfeld auch mit Blick auf die Zukunft gesprochen. Sind es eher die persönlichen Themen und Chancen oder die globalen Probleme, die euch beschäftigen?
Ich glaube, man kann das gar nicht das eine oder das andere sagen. Weil ich glaube, um ehrlich zu sein, dadurch, dass wir ja alle ein Handy haben, dass man irgendwie ständig erreichbar ist. Ich habe auch das Gefühl, dass man viel mehr konfrontiert ist die ganze Zeit mit Nachrichten. Also dadurch, dass die auch so ständig verfügbar sind, ist nicht mehr, ich gucke irgendwie abends die Tagesschau und dann lese ich vielleicht noch morgens die Zeitung und so zwischendrin nehme ich das durch Gespräche auf, sondern jetzt gibt es halt immer irgendwie eine Push-Up-Benachrichtigung der Tagesschau. Auf Instagram wird mir irgendwas Politisches reingespielt. Und deshalb, ich habe das Gefühl, man kann diese globalen Probleme gar nicht richtig ausblenden, ohne ständig mit denen konfrontiert zu sein. Und natürlich beschäftigt man sich gleichzeitig auch mit seinem eigenen Leben und seinem eigenen Umfeld und so seiner eigenen Welt. Aber diese globale Bedrohungslage oder so diese ständige Nachrichtenflut, die ja spielen da einfach immer eine Rolle. Und ich meine, ich bin ja auch viel im politischen Ehrenamt unterwegs. Ich habe das Gefühl, da noch mal ein Ticken mehr.
Ist es nicht ein Problem für euch, wenn ihr politischen Nachwuchs einwerben wollt, also wenn ihr Leute für euer Projekt begeistern wollt, die sollen bei euch bei den Grünen mitarbeiten und die muss ich ja vor Ort irgendwie erreichen können und die kann ich ja möglicherweise auch mit Themen von vor Ort erreichen. Also du kannst ja Leute besser ansprechen, wenn man sagt, wir müssen mal gucken, was wir mit der Bundesstraße machen. Wie wird denn das mit dem Straßenbahnverkehr? Aber du hast es ja gerade selbst geschildert. Die Realität ist ja, dass wir im Moment oder seit Jahren schon und seit es Populismus gibt, also auch das ist jetzt ziemlich genau 10 Jahre her, dass permanent globale Phänomene und globale Irritation in Person Donald Trump da abstürzt in unser Handy und so ein Handeln vor Ort gar nicht möglich macht. Oder zumindest stelle ich mir das so vor, dass das sehr schwer möglich ist und dass man diese Themen, das hast du, glaube ich, gerade auch gesagt, dass man die ganz schwer ausblenden kann.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt ein Problem ist. Also wenn man sich mal so überlegt, wann es große Eintrittswellen gab in der Grünen Partei, dann waren es schon auch teilweise so entweder bundesweite Bedrohungen oder auch globale Bedrohungen, die viele Leute auch ins Ehrenamt gebracht haben. Also zum Beispiel Donald Trump wird gewählt in den USA oder die AfD erstarkt gerade total und man sieht es so an einem konkreten Event oder die ganze Fridays for Future Bewegung. Und ich glaube schon, dass einer der besten Mittel gegen diese ganze Zukunftsangst und dieses Gefühl der Ohnmächtigkeit, dass das darin besteht, irgendwo selber aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist gar nicht total entscheidend, wo. Also ich glaube, ob man sich jetzt irgendwie bei seinem lokalen Verein einbringt oder bei einer Partei oder bei einer Organisation. Aber ich habe das Gefühl, dass viele auch genau deshalb trotzdem ins Ehrenamt gehen, weil man halt das Gefühl hat, so, jetzt wird alles so schlimm, jetzt muss auch ich irgendwie was machen oder mich irgendwo einbringen. Mhm.
Das passt gerade so schön zu dem, was ich erst erleben durfte. Die Luisa Neubauer als Klimaaktivistin war vor 2 Wochen, ist es jetzt her, bei der Biofach als Keynote-Speakerin. Und die hat gesagt, es geht da darum, den Beweis zu erbringen heutzutage, dass es einfach anders geht. Und da ging es darum, den jungen Generationen auch den Beweis zu erbringen, dass es anders geht, nämlich miteinander und mit der Erde. Und das hat in mir auch so den Eindruck wieder gegeben, die junge Generation, die ist eigentlich gar nicht so pessimistisch. Ja, wir haben jetzt auch so die letzten Minuten viel über tendenziell eher Dinge gesprochen, die negativ sind, die einen beschäftigen. Aber ich würde eher sagen, ihr seid vorsichtiger geworden. Würdet ihr mir dem zustimmen?
Ja, vorsichtiger trifft's oder vielleicht auch so ein Stück einfach bedachter. Also ich glaube, man hat irgendwie das Gefühl, viele Sachen haben irgendwie eine Bedeutung oder man sucht so sehr viel nach Bedeutungen. Also Dinge werden irgendwie sehr schnell irgendwie eingeordnet oder in so ein Gesamtbild eingefügt. Könnte ich jetzt so für mich sagen, keine Ahnung, ob ich dafür alle sprechen kann.
Also was mich, als wir jetzt unsere Lebensstilstudie geschrieben haben und auch so über diese junge Fridays for Future Bewegung geredet haben, die ja so zwischenzeitlich mal völlig aus dem Fokus geraten ist, aber ich bin sicher, dass sie wiederkommen wird und die auch so das Handeln und die Wahrnehmung auch meiner Kinder geprägt hat. Was mir da aufgefallen ist, also mit Blick des Älteren, ne, der immer so mitreflektiert, wie er dann aufgewachsen ist. Es ist ja so, dass ihr erleben musstet, dass wir große Probleme haben, die sozusagen die dass wir die Grenzen des Planeten überschritten haben, also wenn man mal zum Thema Klima geht, und dass wir dafür Maßnahmen ergreifen müssen. Und dafür hat es ja diese Jugendbewegung von Fridays for Future gegeben. Aber ihr als Heranwachsende erlebt jetzt in einer konkreten politischen Situation, wächst heran, dass, wo ihr das Gefühl habt, wir merken schon, dass man unbedingt schnellstens was tun muss. Und dass man demonstrieren muss und dass man ins Handeln kommen muss und dass man dafür die Wissenschaft befragen muss. Und dann kriegen wir das schon hin. Das ist ja eigentlich der Fahrplan gewesen, auch der Ampelkoalition. Aber ihr merkt als heranwachsende Generation jetzt, dass ihr eigentlich nach meiner Wahrnehmung sehr viel Verantwortung übernehmen müsst, nämlich insofern, als ihr dieses Thema der Klimagerechtigkeit, Klimaanpassung, Klimaschutz adressieren müsst und dass dieses Thema eigentlich nicht von der Agenda verschwinden darf. Und gleichzeitig verhält sich die große Politik, ich sage nur CDU, Populismus, AfD, verhält sich komplett verantwortungslos. Also ihr könnt euch eigentlich als heranwachsende Menschen nicht darauf verlassen, dass die Vorgängergenerationen verantwortungsvoll handeln. Und das finde ich einen starken Bruch in der Gesellschaft. Also die Jungen müssen sehr früh sehr verantwortungsvoll sein, müssen sehr früh nach meiner Wahrnehmung sehr viel schlucken, was so in der Realität passiert. Und sie treffen auf eine Erwachsenenwelt, auf ein Establishment, wo sie merken, denen geht es gar nicht darum, die Grenzen des Planeten zu akzeptieren und Handlungen einzuleiten, sondern denen geht es nur um Machtpolitik etc. pp.
Ja, und ich glaube, was halt vor allem da auffällt, ist so ein bisschen diese Diskrepanz zwischen Verantwortung und Einfluss. Also ich glaube, Verantwortung zu tragen ist das eine. Und ich habe das Gefühl, es sind ja auch total viele gewillt, Verantwortung zu tragen. Also ich war zum Beispiel noch Pressesprecherin vom Landesschülerbeirat, quasi so ein Beratungsgremium vom Kultusministerium. Man ist dann quasi so eine landesweite Schülervertretung, mehr oder weniger. Und ich war das zufällig genau in dem Jahr, als Corona so losgegangen ist, und plötzlich waren wir so konfrontiert mit Schule während Corona, und es gab gar kein Grundsatzprogramm dafür, und man musste sich irgendwie bei jeder neuen Maßnahme neue Gedanken machen, passt es oder passt es nicht. Und ich fand es immer total beeindruckend, wie viel ich auch rückgemeldet bekommen habe von anderen SchülerInnen, wie viel man bereit ist mitzutragen. Und ich hatte das Gefühl, das war eigentlich gar nicht das Problem, dass so viel Verantwortung auf uns gelegen ist, sondern dass halt auf der anderen Seite dieser Einfluss so wahnsinnig begrenzt ist. Also zum einen natürlich demografisch, so wir kommen von unserem Stimmgewicht, selbst wenn die komplette Generation unter 30 zusammenstimmt, so wir kommen einfach vom Stimmgewicht nie ran an die Boomer-Generation oder noch die Generation drüber. So heißt, wir haben halt demografisch immer begrenzte Einflussmöglichkeiten. Und was, glaube ich, schon auch immer noch ein Thema ist, dass ganz viele Leute immer sprechen von der jungen Generation und die junge Generation denkt so und die junge Generation wählt jetzt so und jetzt alle jungen Frauen wählen jetzt so. Und ich glaube, was manchmal vergessen wird, ist einfach mit jungen Leuten zu sprechen. Deshalb, große Props an euch, habt ihr ein gutes Paradebeispiel gemacht. Aber es ist mir vor allem in dieser Corona-Pandemie immer wieder aufgefallen, dass, also, obwohl da Kinder und Jugendliche so im Fokus standen, die teilweise trotzdem nicht unbedingt mit auf dem Podium saßen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, woher auch so eine ganz große Frustration kommt. Das Wissen, dass man später das alles ausbadet und dass man irgendwie quasi dafür verantwortlich ist, es irgendwann wieder zu richten. Sei es jetzt zum Beispiel unser Rentensystem, wo wir ja auch wissen, so mit der aktuellen Lösung, so werden wir jetzt auch nicht wahnsinnig weit kommen. Und auf der anderen Seite halt die Unfähigkeit, jetzt irgendwas dran zu ändern, wo man sich denkt, so ach, jetzt könnte man doch noch irgendwie Zukunftszeichen stellen, aber wir haben es ja gar nicht alleine in der Hand.
Also wenn ich mal gerade zusammenfasse.
Ihr seht vor euch ein Szenario, das, wo tatsächlich so Zukunftshorizonte sich reduzieren. Du hast nicht das Gefühl, dass die Jugend in deinem Umfeld verzagt ist, so wie wir es manchmal wahrgenommen haben. Aber dass im Grunde Zukunftshorizonte zugestellt werden und dass man die Jugend nicht anhört. Und dass man die berühmte Politik des Zuhörens, dass man die, der Kretschmann, dass man die im Grunde, dass die bei den Jugendlichen irgendwie nicht ankommt. Oder liegt es daran, dass die Politik als so korrupt oder als so institutionalisiert und verbürokratisiert wahrgenommen wird, dass sie bei den jungen Leuten überhaupt nicht ankommt? Du hast dich ja eher eben positiv geäußert, ne? Oder?
Ja, ich würde nicht sagen, dass wir verzagt sind. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele junge Menschen, die auch irgendwie bereit sind, anzupacken und die sich bei sich vor Ort engagieren, die sich irgendwo engagieren. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, es ist eher so dieses, so zum einen diese Unsicherheit, die es so in Zukunft gibt, ja, die irgendwie mit reinspielt. Und ich glaube eher im Zweifelsfall so ein Frustrationsgefühl. Ich glaube, das ist eigentlich eher gar nicht unbedingt. Ich glaube, es gibt schon irgendwo so diese Angst vor diesem Ungewissen oder irgendwie so Fragen, die viele umtreiben, wie sieht die Sicherheitslage aus in 10 Jahren? Ist irgendwie ein Krieg doch gar nicht mehr so weit weg, wie man es halt irgendwie einfach noch gedacht hätte vor 10 Jahren. So, ich glaube, das sind schon Themen, die uns beschäftigen, aber ich erlebe nicht unbedingt, dass irgendwie meine Freundin oder so ängstlicher durchs Leben gehen. Ich glaube nur, vielleicht ein Tick frustrierter, wenn es dann um diese großen Probleme geht.
Ich glaube, da ist ein ganz großer, wichtiger Knackpunkt, wo wir wirklich auch ehrlich sein müssen. Da habt ihr schon eine Aufgabe, weil für uns, Eike, ich weiß nicht, wie du siehst, aber da war Zukunft in großen Teilen auch schon ein Versprechen. Hast du die und die Ausbildung gemacht? Hast du das und das studiert? Dann gab dir das schon in der Vergangenheit für deinen eigenen Lebensbereich irgendwo eine gewisse Stabilität. War nicht alles klar. Gold, was glänzt. Man wurde wo hineingeboren. Und ja, dieses ganze Statusthema. Aber was ihr habt, sind jetzt schon Szenarien, die, ja, gucken wir es an, Stichwort Multikrise, die gerade nicht erfreulich sind, wenn man nach vorne schaut und mit denen ihr euch auseinandersetzen und vorbereiten müsst. Und das ist einfach bei euch wirklich, wenn man auch den Ball aufnimmt, inwiefern verändert Dauerkrise eigentlich politisches Denken, ist das bei euch echt ein ernstzunehmender Punkt. Und da freut es mich immer noch, das muss ich auch sagen, dass du da so positiv und engagiert und motiviert bist.
Wobei dieses Thema, das würde ich gerne nochmal aufgreifen, Kinderlosigkeit oder Kinderwunsch, Familienwunsch, das sind ja so Themen, die früher in unserer Wohlstandsgesellschaft bis in die 2010er Jahre so als gegeben hingenommen worden sind und man hat so ein bisschen die einzelnen Generationen abgeglichen, wann können die auf Immobilienerwerb zugreifen und wann ist das früher als die Millennials oder wie so. Das war alles im Rahmen einer Wohlstandsgesellschaft, die ja, das wissen wir alle, in den 2000er, 2010er Jahren so ein bisschen an die Grenzen gestoßen ist. Und jetzt sind wir ja schon aber auch stehen wir vor dem Problem, dass wir große Projekte schultern müssen. Und das, was du eben sagtest, dass ihr in eurer Generation darüber nachdenkt, hat das denn überhaupt noch Sinn, Kinder in die Welt zu setzen? Natürlich hat es Sinn, Kinder in die Welt zu setzen. Ich will das jetzt nicht inhaltlich weiter ausführen, aber also eine Gesellschaft, die keine, oder die meisten Gesellschaften erzeugen ja jetzt schon sozusagen mehr Tote, als dass sie Neugeborene schaffen, das ist ein großes Problem. Und Gesellschaften, die keine Kinder mehr zur Welt bringen, werden Gesellschaften, die für Populisten auch sehr gut manipulierbar sind. Also kann man sagen, das funktioniert nicht mehr und hier nicht mehr und die Ungarn sterben aus und die Polen sterben. Damit machen ja Populisten, darauf spiele ich an, konkret Politik. Und wir müssten eigentlich eine konkrete Politik genau des Gegenteils fahren. Aber wir wissen auch, dass demografische Prozesse sich nicht von heute auf morgen, dass man sagt, so, da ist der neue Mann, da ist die neue Frau und jetzt bekommen wir wieder Kinder. Also das sind ja auch langwierige Prozesse. Und da müssen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren hinkommen. Und da müssen wir, glaube ich, aber auch so ein bisschen mehr bei den jüngeren Generationen, hört sich jetzt altväterlich an, aber ist so, bei den jüngeren Generationen tatsächlich auch so mehr Zukunftsoffenheit und mehr Zukunftsgewissheit schaffen. Nur dann werden wir auch dann wieder so werden wir die Möglichkeit haben, dass Leute wirklich Familien gründen wollen und Kinder haben wollen. Also wir dürfen nicht die rosarote Brille aufsetzen. Wir müssen gucken, dass wir die Voraussetzungen für Wohlstand, Familien, bürgerliche Familien nicht mehr so sind, wie sie vor 30 Jahren waren und wie sie vor 40 Jahren waren. Und da müssen wir jetzt die jungen Leute tatsächlich mitnehmen, ihnen Zukunftsgewissheit geben und ihnen sagen, es macht aber sehr viel Sinn, tatsächlich Familien zu gründen, weil wir stehen vor der Herausforderung Klimawandel und künstliche Intelligenz. Und dafür brauchen wir Menschen, die vernünftig handeln und klug sind und denken können und so weiter und so fort. Wir werden das ohne junge Menschen nicht hinbekommen. Und deswegen ist das eigentlich, also wir reden so ein bisschen drumherum, habe ich das Gefühl, eigentlich ein ganz zentrales Thema, dass wir die Aufgabe haben, den jungen Menschen mehr Zukunftsgewissheit zu geben, weil die Herausforderungen, die wir schultern müssen und die sie schultern müssen, wirklich groß sind.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube am Ende, ich glaube auch immer noch größere Knackpunkte in dieser ganzen Familienplanungsgeschichte sind vermutlich auch so Rahmenbedingungen, wie irgendwie gibt's eine Betreuung, habe ich als Frau trotzdem noch Jobchancen, wenn ich eine Familie gründe, Wohnraumpolitik, wenn ich zum Beispiel in einer Stadt leben bleiben möchte, dann ist es wahnsinnig teuer, irgendwo eine Wohnung zu mieten mit Kindern und nicht mein Eigenheim, glaube ich, eher so für viele so eine sehr, sehr ferne Zukunft gerückt, wenn überhaupt. Deshalb, ich glaube, es sind schon auch ganz konkrete Punkte, aber ich glaube, es ist schon auch dieses Zukunftsbild und ich glaube, wir müssen auch anfangen, politisch mehr über positive Zukünfte zu reden. Also ich finde es ganz spannend. Ich habe was gelesen über Finnland und Finnland hat ja jetzt wirklich eigentlich nicht so die beste Ausgangslage so von den Rahmenbedingungen. Also es ist irgendwie ein halbes Jahr total dunkel und man hat diese wahnsinnig krasse Bedrohungslage von Russland. Also eigentlich sollte man denken, in Finnland ist man total verzagt und trotzdem scoren die ja immer wahnsinnig hoch bei diesem Glücksindex, wo es darum geht, wie zufrieden ist die Bevölkerung. Und Finnland hat tatsächlich auch Zukunftsforschung integriert. Die haben einen eigenen Research Center und die haben quasi ein eigenes Department und da beschäftigt man sich quasi ganz aktiv mit unterschiedlichen Zukünften und fragt sich quasi, was wäre eine wünschenswerte Zukunft auch und was muss man quasi tun, um diese Zukunft zu erreichen. Und es geht anscheinend bis dahin, dass es sogar so Zukunftsworkshops gibt mit der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist schon was, wo wir anfangen müssen, wieder mehr drüber zu reden in dieser ganzen Polykrise, dass wir nicht völlig aus den Augen verlieren, dass man schon auch ein Bild braucht von einer positiven Zukunft, weil ich glaube, man braucht auch was einem irgendwie Hoffnung gibt oder was einem irgendwie Antrieb gibt oder wo man das Gefühl hat, man arbeitet auch auf was zu. Und ich glaube, dass man das mit ganz viel verknüpfen kann. Also ich glaube, ganz oft wird ja bei diesem ganzen Thema Klimaneutralität zum Beispiel immer so ein Knappheitsbild gezeichnet. Irgendwie wir müssen klimaneutral werden, weil unsere Ressourcen reichen irgendwann nicht mehr aus, unser Wasser, unser Platz überhaupt. Und ich glaube, wir müssen auch anfangen, und das stimmt natürlich alles und das darf man nicht verschweigen, aber ich glaube, wir müssen auch drüber reden, dass es einfach viel angenehmer ist, eine autofreie Stadt zu haben, dass es viel lebenswerter ist, wenn ich irgendwie Bäume in der Stadt gepflanzt habe, die mir Schatten spenden, dass es totale Vorteile bringt, autark zu sein von fossilen Energien. Also dass es dass man auch was dadurch gewinnt, quasi an dieser Klimaneutralität zu arbeiten. Ich glaube, das ist so ein Framing, was so generell gerade relativ zentral ist. Also die Frage, spreche ich quasi über was, was in Zukunft kommen kann und ich sage, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es ganz, ganz schlecht. Oder spreche ich drüber und sage halt auch, aber schaut mal, wenn wir was tun, dann kann es halt auch trotzdem noch besser werden. Oder in manchen Bereichen zumindest. Und ich glaube, das ist was, wo wir, ja, wo wir vielleicht auch die letzten Jahre ein bisschen zu wenig dran gearbeitet haben oder wo ich auch sagen würde, vielleicht auch wir als Grüne und vielleicht auch nochmal Gedanken machen. Mhm.
Ich finde den Aspekt, den du einbringst, ganz, ganz wichtig. Wir älteren Generationen, wir sind ja eher immer so dabei zu denken, was bringt Verbesserung? Ich komme aus der Generation X, was bringt mir Verbesserung? Ist da auch so ein typischer, charakteristischer Punkt. Und ihr seid auch in meiner Wahrnehmung so unterwegs, ihr seid eher so in Richtung Schadensbegrenzung immer unterwegs, wenn man mit euch spricht. Und so ist es aber nicht. So hast du es auch gerade, so habe ich es wahrgenommen, auch deinen Wunsch mal in eine andere Richtung zu denken, zu arbeiten, nämlich auch auf das Positive wieder hin. Und wir werden nicht drum rumkommen. Und es ist auch ein wertvolles Thema. Du hast es selber angebracht. Du bist bei den Grünen als Partei. Ich möchte da auch mit dir mal einen Eindruck teilen, den ich hatte vor 3-4 Wochen, weil der Cem Özdemir bei uns in Rottweil, wo an dem Ort, in dem ich wohne. Am Samstagabend habe ich mich spontan entschlossen, da hinzugehen und bin in die Stadthalle reingekommen und dachte, Samstagabend, denen es wichtig ist, da werden schon ganz schön viele da sein. Und dann bin ich in die Halle reingekommen und es ist jetzt ohne Wertung, aber es war Durchschnittsalter 55, 60 plus. Und mir haben die Jungen einfach komplett gefehlt. Ich war wirklich richtig enttäuscht. Und da spiele ich den Ball einfach mal zu dir rüber.
Ich glaube, um ehrlich zu sein, also ich habe tatsächlich auch bei Jump vor Ort. Ich glaube, dass es auch eine ganz große Formatfrage ist. Also ich glaube, an einem Samstagabend irgendwo hinzugehen. Also ich habe tatsächlich einen Kommilitone von mir, also mit dem ich einfach befreundet bin, so spaßeshalber mitgekommen. Der war so, ach ja, okay, stimmt eigentlich. Cem, kann man mal zuhören, ist eigentlich ganz spannend. Deshalb, ich glaube, es gibt schon so einzelne sehr, vielleicht auch sehr politisch interessierte Junge, die da hingehen. Aber ich glaube halt so eine, das Format von so einer Veranstaltung von, man hört quasi jemand spricht da vorne und man hört zu, ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was so super flächendeckend junge Generationen anspricht. Was ja bei Cem ganz spannend ist, dafür hat er ja auch Social Media wahnsinnig starken Auftritt, also auch verglichen mit den GegenkandidatInnen. Und das finde ich ganz spannend, weil ja Cem bei mir das auch aufgefallen ist, dass es ein relativ hoher Altersdurchschnitt ist, wo man natürlich auch sagen muss, ich glaube, das sind auch einfach so sehr Generationen, ja, die es vielleicht auch einfach ganz spannend finden zu hören, was er sagt. Aber auf Social Media dann auf der anderen Seite finde ich total spannend, weil da gibt es wahnsinnig viele Views und ich meine, da sind ja auch sehr viele junge Menschen unterwegs. Von dem her, ich weiß nicht, ob er vielleicht nicht auch einfach so beide Plattformen parallel fährt.
Aber die Leute in Rottweil, das ist der demografische Wandel, Mirja. Einer der wichtigsten Megatrends. Die Leute sind einfach, also die Demografie, wir sind alt, wir sind eine alte Gesellschaft. Ich war am Freitag nur so, um das so ein bisschen dagegen zu stellen, ich war am Freitag bei Ricarda Lang hier in Heidelberg und da haben sozusagen die Plätze nicht ausgereicht. Sie ist, glaube ich, noch unter 30. Ist sie unter 30? Nee, oder? So jung ist sie auch nicht mehr. Ja, also die ehemalige Bundesvorsitzende. Und wir hatten einen entspannenden Abend, da waren über 100 Leute, weil eben auch eine junge Politikerin aufgetreten ist, die schon übers Fernsehen bekannt ist. Und da waren ganz, ganz viele junge Leute, habe ich selbst gestaunt, weil es geht ja so ein bisschen die Rede oder die Legende, dass die Grünen die Jungen verlieren. Ist das so? Und die Linke die Jugend irgendwie gewonnen hat. Kann man das so einfach sagen? Von meinem Eindruck am Freitag hier in Heidelberg war es nicht so.
Ja, ich glaube, so einfach kann man es nicht sagen. Ich glaube schon auch, dass die Grünen immer noch ja überproportional bei der jüngeren Generation ja zum Beispiel immer noch besser ankommen wie bei älteren Generationen. Ich glaube, was man schon sagen kann, ist, dass sich vielleicht auch nochmal so die Bandbreite erhöht hat. Also es gibt ja trotzdem jetzt auch viele junge Leute, die die Linke wählen oder auch anfangen, sich bei der Linken zu engagieren. Ich glaube, man muss immer so ein bisschen vorsichtig sein. Also ich weiß noch, bei der 21er Bundestagswahl, quasi bevor die Ampel entstanden ist, haben plötzlich ganz viele Leute die FDP gewählt. Dann haben alle gesagt, oh, die FDP ist jetzt die neue Partei der Jungen, und alle waren total überrascht. Und jetzt sitzen wir hier 4, 5 Jahre später. Also wir sehen ja, was aus der FDP geworden ist. Von dem her, ich glaube, das sind auch immer so Trends, die sich schnell ändern. Aber ich glaube, was schon spannend ist oder womit man sich beschäftigen kann, ist zum Beispiel diese Frage, warum es junge Leute wegzieht von den Grünen hin zu den Linken, oder generell, warum die Linke das schafft, so viele junge Leute anzusprechen. Und ich glaube, ich habe es, ich habe da ja auch keine ganze Antwort drauf. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, in Freiburg war Heidi Reichnick zu Gast. Und ich war selber nicht da, aber ich habe den Zeitungsartikel gelesen. Und was mir total im Gedächtnis geblieben ist, also da gab es auch sehr viele junge Frauen und irgendwie eine total lange Schlange von Leuten, die ein Bild wollten. Und anscheinend hat Heidi Reichnick irgendwann mal zwischendrin gesagt, als sie quasi fertig waren, so mit dem Talk auf der Bühne, kann ich jemand Musik anmachen, was, wo man drauf tanzen kann? Und ich finde das eine total...
Endlich mal anders.
Ja, aber ich glaube, um ehrlich zu sein, was die Linke wirklich geschafft hat, ist so, also Politik mit auch positiven Emotionen zu verbinden oder überhaupt mal mit Emotionen zu verbinden. Und das quasi, dass das so Hand in Hand gehen kann von, ich habe hier eine politische Veranstaltung, aber ich kann jetzt hier auch einfach ein bisschen dancen und ich mache jetzt quasi Fotos mit jemand wie quasi mit einem Star. Ich finde das schon, ja, das ist mir auf jeden Fall ein Gedächtnis geblieben.
Ja, ich meine, das ist ja die Figur im Moment, um die sich sehr vieles dreht. Hast du irgendwie für dich eine Prognose? Also Frau Reichenegg ist so im Bewusstsein der jungen Leute, glaube ich, im Moment tatsächlich sehr, sehr präsent. Und wenn du da so jetzt auf den 8. März schaust, wo die Wahl stattfinden wird, ich meine, es ist ja, wenn Cem Özdemir die Stimmenanteile der Linken für sich vereinigen könnte, wäre es wahrscheinlich so, dass er den CDU-Spitzenkandidat überholen könnte. Was glaubst du, wie sieht es da konkret aus? Werden wir vielleicht sogar es gab vor 15 Jahren eine Überraschung, huch, die Grünen haben gewonnen. Kann es sein, dass wir die Linke in Baden-Württemberg erleben werden mit über 10%? Und dass dadurch der grün-schwarze Traum von Cem Özdemir zerplatzt?
Nee, glaube ich nicht. Also ich bin ja wirklich fest davon überzeugt, dass wir das noch aufholen. Ich glaube schon, wenn dieser Traum zerplatzt, dann so, also sagen wir es mal so, wenn man jetzt irgendwie grüne Landesverbände irgendwie vergleicht oder wie viel zum Beispiel die Bundesgrünen gerade holen, also da stehen wir irgendwo bei 11 oder 12% und in Baden-Württemberg stehen wir bei 23%. Also da muss man ja sagen, so diese Schiene, die Cem fährt, irgendwie zu sagen, ich mache nicht nur Politik, um irgendwie ein linkes Spektrum anzusprechen, sondern ich mache auch Politik oder ich vermittle vielleicht auch einfach Politik so, dass ich quasi auch in die Mitte reinziehe. Das zeigt, also offensichtlich fruchtet das ja jetzt schon, sonst ständen wir ja nicht bei 23%. Und ich glaube am Ende trotzdem, dass man natürlich versuchen muss, beide Ränder zu halten. Und ich glaube, dass wir trotzdem jetzt eigentlich schon mehr an die Linken verlieren, als mir jetzt zum Beispiel auch lieb wäre. Aber ich glaube nicht, dass es am Ende daran scheitert. Also ich glaube nicht, dass man jetzt am Ende sagen kann, wenn Cem, also falls Cem jetzt nicht diese Wahl gewinnen sollte oder falls wir jetzt nicht diese Wahl gewinnen sollten, würde ich nicht die Prognose ziehen zu sagen, wir haben quasi diesen Wahlkampf nicht links genug geführt oder wir haben die Leute am linken Rand nicht abgeholt. Ich glaube, trotzdem muss man natürlich ein Angebot machen. Und ich glaube, am Ende ist halt trotzdem so immer diese eine Tatsache von A, es geht ja auch irgendwo so ein bisschen drum, wer führt eigentlich dieses Land in die Zukunft? Und ich glaube auch natürlich trotzdem noch im linken Spektrum ist da Cem der ganz klare Favorit vor Manuel Hagel und auch vor den einzelnen Spitzenkandidatinnen. Also wenn man sich so diese Zufriedenheitswerte mit Cem anguckt, sind die ja schon ganz schön eindeutig. Ich glaube, das ist so das eine Thema. Und ich glaube, am Ende muss man trotzdem sagen, ich glaube, es gibt auch immer noch ein paar, die sich so diese Umsetzbarkeitsfrage stellen. Und ich glaube halt am Ende, was bei der Linken trotzdem immer ein bisschen mitschwingt oder was für mich auch immer ein bisschen mitgeschwungen ist, dass es natürlich alles irgendwie sehr coole Ideen sind und irgendwie, ja, sicher auch coole Konzepte und was einen mitreißt. Aber wenn man jetzt am Ende überlegt, so, was hat quasi irgendwie Chancen, in die Realität umgesetzt zu werden, dann ist man ja schon wieder bei einem ganz, ganz anderen Punkt. Und dann muss man ja schon sagen, da ist vielleicht die grüne Politik oder vielleicht auch, keine Ahnung, die grüne Steuerpolitik oder so, nicht ganz so links wie bei den Linken. Aber dafür hat sie halt Chancen, am Ende umgesetzt zu werden. Manchmal ist ja vielleicht auch schon besser, wenn man nicht das komplette Paket bekommt, aber vielleicht immerhin mal einen Teil davon, wie wenn man einfach sehr schöne Oppositionsreden hört, aber am Ende ändert sich halt nichts. Und ich hoffe, dass ja da sich am Ende trotzdem noch Sachen auch so an diesen Entscheidungsfragen entlang hangeln werden.
Das hast du jetzt schön diplomatisch formuliert, also ohne die Linken so ins Achtung zu stellen, und hast auch gezeigt, dass du auch schon verstehen kannst, dass man sich mit denen beschäftigt und dass eine linke Orientierung in der Politik auch zukünftig wichtig sein wird. So habe ich dich gerade zumindest verstanden. Vielleicht gehen wir nochmal in eine andere Richtung. Was mir gerade durch den Kopf geht, ist ja dieser komische Widerspruch. War im US-Wahlkampf so, das ist hier aber auch so gewesen, dass gerade bei den Jungen viele junge Frauen linksorientiert sind und viele junge Männer deutlich rechtsorientiert sind. Ist das bei euch ein Thema? Fällt dir dazu was ein, was man da tun kann? Woher kommt es? Kann das bei der Wahl am 8.3. entscheidend sein? Was ist mit den jungen Männern los? Wer in der Jugend nicht Kommunist war, hat was, ne? Gibt den berühmten Spruch, ich glaube von Willy Brandt. Was ist mit den jungen Männern los?
Ja, was mit den jungen Männern los? Ja, das sagen wir uns auch häufig. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, so eine richtige Antwort darauf habe ich auch nicht. Was mir immer mal wieder auffällt, es gibt ja auch ganz viele junge Männer, die so ganz dezidiert auch, also nicht nur nicht links sind, sondern auch so in die Rechte gezogen werden. Und ich glaube, was man schon irgendwo vielleicht ein bisschen versammelt hat, also man redet ja ganz viel so über quasi Männerbilder und über Frauenbilder. Und es gibt ja immer so diesen Spruch von quasi alle leiden unter dem Patriarchat. Aber ich glaube, dass das noch nie so richtig gut ausbuchstabiert wurde. Also dass zum Beispiel auch irgendwie Männer ein Problem dadurch haben, dass es eine Ungleichbehandlung gibt, dadurch, dass sie zum Beispiel das Gefühl haben, auf ihnen lastet viel mehr Verantwortung oder dass man ein viel schlechteres, also tendenziell ein schlechteres emotionales Auffangnetz um sich drumherum hat oder dass man das Gefühl hat, man hat im Zweifelsfall weniger Anlaufstellen. Also es hat ja sicher auch Gründe, dass Suizidraten bei Männern zum Beispiel höher sind als bei Frauen. So, und ich glaube, was man ein bisschen versammelt hat, ist da irgendwie quasi ein Männerbild dagegen zu stellen, was quasi sagt, dass irgendwie trotzdem ein Bild, was irgendwie tendenziell junge Männer abholt und das hat aber trotzdem und quasi diese Faktoren berücksichtigt, aber jetzt halt nicht völlig utopisch ist oder wo sich jetzt alle sagen, ja gut, so kann ich aber in der Schule nicht mehr ankommen. Und ich habe das Gefühl, die Rechte hat das ziemlich ausgenutzt und hat halt so dieses total einfache Männerbild dahinter oder dagegen gestellt, was Männer sicher nicht glücklicher macht, aber was halt auf jeden Fall verfängt oder was halt so sehr einfache Ansätze bietet für diese Lösung oder auch für eigene Ängste. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie ein Faktor ja, sein könnte.
Und das funktioniert auf TikTok besonders gut, ne?
Mhm. Ja, oder Maximilian Krah, der das ja wirklich total gemeistert hat.
Also ja. Ich würde genau den Punkt soziale Medien mal nochmal gerne aufgreifen. Wenn ich so auf meinem Zettel gucke, ich könnte mit euch noch ewig sprechen. So ganz viel Zeit haben wir aber nicht mehr. So mal diese übergeordnete Frage, wie entsteht eigentlich eine politische Meinung? Entsteht die heute noch aus einem Vortrag, einem Gespräch, so wie wir es vorher kurz hatten? Es stellt sich ein Politiker auf die Bühne, man hört zu und bildet sich seine Meinung. Oder ist es nicht viel eher ein Gefühl, was einen heutzutage noch leitet? Und da sind wir dann auch bei Social Media. Das beschäftigt mich. Elli, was sagst du da dazu?
Ja, ich glaube, das mit dem Gefühl ist auf jeden Fall, wir sagen dazu ja immer so Vibe. Also irgendwie, keine Ahnung, die Linke hat halt gerade einen guten Vibe. So. kommt irgendwie cool rüber, so haben wir jetzt irgendwie zum Beispiel keinen so coolen Vibe mehr, so deshalb kommen die Leute nicht mehr oder so. Ich glaube, am Ende diesen Vibe runterzubrechen, um ehrlich zu sein, ist eine ganz schön große Aufgabe, also sich das quasi mal so dahinter zu kommen, so was steht eigentlich hinter diesem Gefühl, wie setzt sich das zusammen, was bedingt es überhaupt, dass es zustande kommt. Ich glaube, da habe ich selber auch noch so keine allumfängliche Antwort. Ich glaube, dass Social Media auf jeden Fall ein großer Baustein ist. Also weil vielmehr auch, also Social Media von diesen ganz, ganz kurzen Inputs lebt, davon irgendwie Aufmerksamkeit zu binden und sicher schon auch irgendwo davon Emotionen hervorzurufen. Und ich habe auch das Gefühl, dass auch so politische Gesinnung, und das ja, also ist ja auch erwiesen, dass Parteienbindung zum Beispiel immer weiter abnimmt, dass auch irgendwie so politische Gesinnung oder auch Wahlentscheidungen irgendwie ja so kurzfristiger werden oder auch irgendwie weit geleitet. Also ja, vielleicht hat die Partei, so wenn ich so inhaltlich die Deckpunkte angucken würde, sehe ich die Sachen vielleicht gar nicht so, aber das wählt man halt jetzt irgendwie gerade so. Oder das ist irgendwie eine ganz coole Erzählung. Ich glaube, dass das schon eine Rolle spielt und ich glaube, dass halt ganz, ganz viel auf Social Media stattfindet, was auch ein bisschen kompliziert ist, weil Social Media keine Möglichkeit gibt, Dinge irgendwie differenziert darzustellen oder nur wenig Möglichkeit gibt, Dinge differenziert darzustellen. Dadurch wird natürlich auch dann irgendwie der Meinungsbildungsprozess vielleicht undifferenzierter, wie wenn man halt sich einen ganzen FAZ-Artikel dazu durchliest. Dafür muss man sagen, auf der anderen Seite hört man natürlich auch ganz, ganz viel unterschiedliche Stimmen. Also es ist viel einfacher, sich so zu bedienen an unterschiedlichen Quellen.
Also werden die Social Media, die möglicherweise die Wahl am stärksten beeinflussen, oder wird es so sein, dass wir jetzt wieder so einen Rückschlag erleben? Also dass die in den letzten 2 Jahren die Männer sich rechtsorientiert haben, weil es über TikTok irgendwie auch so einfach war, da ein bisschen so in Kontakt zu kommen mit Männlichkeitsdiskussionen. Und kann das sein, da es diese traditionellen Bindungen an Parteien, an Milieus nicht mehr gibt, dass wir jetzt wieder relativ in eine normale Situation kommen und dass die Jugendlichen von den Rändern wegwandern und dass wir eine Wahl bekommen, wo die AfD eingrenzbar ist und nicht nach oben schießt, wäre das so? Das ist sicherlich der Wunsch von uns allen. Ist das so? Und was glaubst du, das wäre so meine letzte Frage, was glaubst du, was wird in den nächsten Jahren gerade bei jungen Leuten, da können wir gerne runtergehen bis auf die Instrumentewahl, was wird bei den jungen Leuten in den nächsten Jahren funktionieren, um sie als Wähler effizient anzusprechen?
Ja, also da habt ihr auf jeden Fall mal große Fragen gestellt. Ich glaube, wenn ich die
separate
so
in Gänze,
wenn ich den Gänze beantworten könnte, dann hätte ich schon mein eigenes Beratungsunternehmen. Nee, ich glaube, am Ende diese Frage von inwieweit beeinflusst Social Media die Wahl, da muss man schon sagen, am Ende die Generationen, die Wahl wirklich beeinflussen oder die am Ende wirklich die Wahl entscheiden, die nutzen halt einfach viel weniger Social Media. Ich glaube, das gehört immer zur Wahrheit dazu. Bei jungen Leuten könnte ich mir schon vorstellen, dass es einen großen Unterschied macht. Man muss sagen, tatsächlich hat Meta politische, also quasi der Konzern hinter Facebook, hat politische Werbung oder bezahlte politische Werbung verboten. Deshalb, wir können quasi als Partei, oder keine Partei mehr kann bezahlte Werbung ausspielen vor der Landtagswahl. Mhm. Heißt, alle Parteien greifen jetzt quasi auf ihre organische Reichweite zurück. Also, dass man quasi allein dadurch erzieht, dass einen halt echte Menschen anbieten. Und das wird sicher auf jeden Fall spannend sein, inwieweit das was verschiebt. Und ich glaube aber am Ende, was man ja immer so ein bisschen, also was einem ja immer beim Wahlkampf irgendwie so gesagt wird, wenn es um Strategien geht oder so, ist eigentlich immer persönlicher Kontakt zählt. Also deshalb verteilt man zum Beispiel, also das Wichtige bei einem Flyer ist zum Beispiel auch einfach, dass dir den jemand halt in die Hand drückt und dabei lächelt. Und was da ja so als ganz große Methode gibt, mittlerweile ist Haustürwahlkampf. Ich weiß nicht, ob bei euch schon jemand geklingelt hat. Also bei uns gehen die tatsächlich ziemlich viel im Wohnheim umher und man sagt eigentlich so, Haustürwahlkampf ist eigentlich quasi die neue Wahlkampfform, die total effektiv in der persönlichen Ansprache ist. Und die Linke zum Beispiel macht auch wahnsinnig viel Haustierwahlkampf. Also sie haben es richtig geschafft, da so Bewegungen zu machen von Leuten, die halt wirklich zu einem an die Tür gehen. Und man fühlt sich da am Anfang total strange, wenn man da davor steht, wie so die Zeugen Jehovas. Man denkt, oh Gott, das kann da tatsächlich klingeln und denen einen Flyer in die Hand drücken. Und erstaunlicherweise finden es aber total viele Leute ein total cooler Service und sagen auch, ah, voll nett, dass ihr vorbeikommt, dankeschön. Und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch so eine Richtung ist, in die sich irgendwie so Wahlkampf hinbewegt, allein dadurch, dass jetzt halt auch Social Media diese Einschränkung gibt. Aber am Ende, glaube ich, wird Social Media einfach ein großes Thema bleiben und ich glaube auch einfach ein großes Thema bleiben in der Ansprache von jungen Menschen.
Ja, und die Grünen haben aber ein System entwickelt, wo sie von Tür zu Tür gehen und dann aber selbst auch diese Daten dann weitergeben über eine App. Also man merkt schon, dass sich da in den letzten 4 Jahren tatsächlich was getan hat. Also die stehen dann immer vor den Häusern, haben ihre iPhones oder was auch immer vor sich und jedes einzelne Haus, jeder einzelne Haushalt, da spielen diejenigen, die den Haustürwahlkampf machen, spielen Daten zurück. Also habe ich erreicht, habe ich nicht erreicht, habe ich Flyer abgegeben, habe ich nicht. Also das scheint tatsächlich scheint ein Weg zum Erfolg zu sein. Wir wissen es jetzt nicht, das werden wir am 8.3. wissen, aber das ist definitiv, also in meiner Wahrnehmung, eine Neuerung gewesen. Man wusste immer, Obama hat mit diesen Haustürgeschichten schon sehr früh gearbeitet, aber seit wann ist das bei euch Thema? Seit diesem Jahr erst, oder? Oder war das vor 4 Jahren?
Das hat man auch schon bei der 21er Bundestagswahl, haben wir auch schon Haustürwahlkampf gemacht. Okay. Sagt man schon ein bisschen länger, dass das so sehr effektiv ist. Beruht auch tatsächlich auf so einer amerikanischen Studie. Aber ich finde, was es halt trotzdem ganz schön zeigt, ist, anscheinend trotz allem Social Media gibt's quasi immer noch diesen Effekt von irgendwie positiver Begegnung und miteinander sprechen und quasi irgendwie Aktive, die dann auch wieder Leute
zuhören.
In ihrem Umfeld erreichen und zuhören. Und ich finde das eigentlich immer so bei allem, ja, Algorithmus kann ja manchmal auch so ein bisschen gruselig sein und man weiß ja nie so richtig, wo geht das alles noch hin. Und ich finde so bei all diesen Nachrichten finde ich es eigentlich ganz schön, dass man auch sieht, persönlicher Kontakt bringt noch was. Ja.
Super. Elli, das war doch der perfekte Abschluss für unsere heutige Folge. Ich habe für mich mitgenommen, ihr seid überhaupt keine politikverdrossene Generation, ganz im Gegenteil, ihr beschäftigt euch mit Zukunft und nehmt die auch extrem ernst. Vielen lieben Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich sehe den Eike gerade digital.
Wir müssen noch einen Tipp machen, Mirja. Wir müssen noch tippen,
ja, hast
wie
ja
die
einen.
Wahl ausgeht.
Okay.
Was passiert, damit du zufrieden bist mit der Wahl? Was muss passieren?
Ja, Cem Özdemir wird Ministerpräsident. Da bin ich zufrieden. Aber das ist auch mein Tipp.
Dann lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich sag nochmal vielen Dank. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du kommst mal wieder zu uns zum Podcasten. Vielleicht
ja, vielen Dank euch. Ja, war ein total nettes Gespräch.
Danke.
Ich habe auch so richtig viel mitgenommen. Ciao.
Ciao.
Danke. Tschüss.